In der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich an Jutta Engert. Kneipp für den Alltag, das ist das Thema, mit dem wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen. Und dazu haben wir einen Fachmann als Referenten, Dr. Hermann Silberhorn. Mit ihm bin ich jetzt aus Bad Wörishofen verbunden. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Silberhorn.
Grüße Gott, Frau Jutta Engert aus Bad Wörishofen. Ich freue mich auf die Sendung.
Schön. Sie sind dort leitender Oberarzt im Kneipp-Janum und das schon seit 1988, also in einer Kneipp-Klinik für Naturheilverfahren. Ja, wie wir uns das vorstellen können, darüber können Sie uns vielleicht gleich noch etwas sagen. Diesen Kurort Bad Wörishofen voller Kneipp, Kur, Hotels oder wie sieht das eigentlich aus? Aber vorab noch ganz kurz eine Einleitung, denn ich denke, wir haben uns ja schon so auch an die Bequemlichkeiten einer hochtechnisierten Gesellschaft gewöhnt, dass wir oft kaum mehr die natürlichen Lebensrhythmen der Schöpfung wahrnehmen. Aber gerade auf die Natur baute Pfarrer Sebastian Kneipp ja seine Lehre auch auf. Denn durch die Kraft der Natur wollte der sogenannte Wasserdoktor mit Hilfe einer positiven Lebensordnung die Selbstheilungskräfte im einzelnen Menschen anregen. Tja, aber Kneipp, das heißt eben nicht nur Wasser treten, wie das wahrscheinlich viele meinen oder viele eben auch mit Kneipp verbinden, sondern das ist weit mehr als nur Wasser treten und das wollen wir ein bisschen beleuchten und auch schauen, wie kann das der Einzelne auch in seinem Alltag, in seinem Lebensrhythmus dann auch umsetzen. Aber Herr Dr. Silberhorn, Sie als ausgewiesener Fachmann, beschreiben Sie uns doch vielleicht ganz mal kurz die Atmosphäre, wenn man da so nach Bad Wörishofen kommt. Ist man da so von einem ganzen Kneipp-Gefühl umgeben oder wie ist das?
Ja, also in Bad Wörishofen dominieren natürlich viele kleine Häuser und große Häuser, die nach wie vor Kneipp-Therapie betreiben. Das ist also ein richtiger Kurort, der also alles hat, was ein Kurort braucht. Es gibt auch viel Wasser, letztendlich, das man in der Stadt sehen kann. Das Wichtigste ist vielleicht, es gibt noch die Originalgründungen. Es gibt das Sebastianeum, das Kneippianum und ein Mutter-Kind-Haus, das früher also Kinderasyl hieß. Also wir arbeiten in dieser Hinsicht und es gibt ganz viele kleine Häuser und mittlere Häuser, die ebenfalls in der gleichen Weise arbeiten wie wir. Also eine sehr umfangreichende Therapie, nicht nur mit Wasser. Wir haben alle fünf Säulen Wirkprinzipien der Kneipp-Therapie in einer modernen Kur vorliegend. Alle machen das Gleiche ungefähr. Wir beschäftigen uns mit der Seele, mit der Ordnungstherapie, vor allem mit der Ernährungstherapie, mit der Bewegungstherapie und natürlich mit der Phytotherapie, also mit pflanzlichen Heilmitteln. Also diese wichtigen fünf Wirkprinzipien sind überall vertreten in allen Häusern. Es wird also überall ungefähr ähnlich gehandhabt.
Das Wasser ist nicht nur das Einzige, aber das ist erstmal das Auffälligste, was uns bei Kneipp begegnet. Und so wird auch von Sebastian Kneipp zitiert. Er hat gesagt, ist das Wasser für den gesunden Menschen ein vorzügliches Mittel, seine Gesundheit und Kraft zu erhalten, so ist es auch das natürlichste und einfachste Heilmittel. Tja nun, also wer sich auf Kneipp einlässt, der kommt auch am Wasser eben nicht vorbei. Aber wie Sie auch sagen, es gibt natürlich noch die fünf anderen Wirkprinzipien der modernen Kneipp-Lehre, die da auch eine große Rolle spielen. Aber gerade das Wasser und die Wasseranwendungen, die sollen ja auch den Kreislauf und das Immunsystem stabilisieren. Und wie Sie mir auch im Vorgespräch gesagt haben, damit einhergeht das ja auch, dass das etwas ist für Stressanfällige, dass man sich da auch stabilisieren kann. Das heißt, es lohnt sich dann eigentlich schon, den Morgen gleich mal mit so einem Blitzguss als Muntermacher anzufangen. Das hört sich doch gut an.
Ja, also wir fangen
ganz verschiedene Wasseranwendungen. Ja. Welche ist denn da nun, welche suchen wir uns da aus als alltagstaugliche?
Ja, Sie haben das so provokant mit dem Blitzguss gesagt. Also es kriegen nur ganz wenige, die von unten angefangen haben, am Schluss einen Blitzguss. Blitzguss ist auch nicht das Alltagstauglichste, was Sie ja auch schon gefragt haben. Wir fangen immer mit ganz einfachen Anwendungen an. die also noch nicht die Leute so herausfordern. Es wird immer ganz unten angefangen, außer die Leute machen, wenn sie Würzhofen schon mehrfach kennengelernt haben, diese Wechselvollgüsse schon zu Hause, dann können wir auch gleich ganz oben einsteigen. Das ist ganz wichtig. Also wir fangen nicht mit Blitzguss an, wir fangen zum Beispiel ein Wechselfußbad an mit einfachen Anwendungen, mit Oberkörperwaschungen am helllichten Morgen. Also wir fangen ganz langsam an, steigern, mildere Anwendungen vor der Entlassung folgen. Wassertherapie klingt so komisch, wir arbeiten mit den Reizen, wir arbeiten mit warmem und mit kaltem Wasser. Also es klingt auf den Reiz, der von warmem und kaltem Wasser ausgeht. Und damit arbeiten wir und fördern zum Beispiel nicht nur jetzt also Stresskompetenz, also die war also ganz wichtige Sache für unseren heutigen Alltag, aber auch die Durchblutung wird damit gefördert. Es werden natürlich auch das Immunsystem gefördert, aber was man ganz wenig beachtet, auch führt es zu Stimmungsaufhellungen. Also wir haben also auch für die Leute, die ein bisschen einen Durchhänger haben, einen positiven Effekt auf die allgemeine Stimmung.
Das heißt, da könnte man direkt jetzt im Herbst auch gleich damit beginnen.
Ja, vor allem, man muss auch damit beginnen, wenn man einen langfristigen Effekt haben will, zum Beispiel für die Immunkompetenz. Sie müssen eigentlich im September beginnen und es 2-3 Monate durchführen. Dann dürfen Sie damit rechnen, wie auch bei zum Beispiel, wenn Sie Sauna-Freund sind, Sie brauchen 2-3 Monate Vorlaufzeit, dass Sie dann im Januar, Februar und März weniger Erkältungskrankheiten bekommen.
Wenn Sie Sauna ansprechen, da gibt es ja Einschränkungen auch für Menschen, die nicht ganz gesund sind. Aber bei den Wassergüssen, bei den Wasseranwendungen ist das, glaube ich, nicht der Fall, oder?
Es gibt nur ganz wenige Einschränkungen, wenn Sie eine massive Durchblutungsstörung zum Beispiel an den Beinen haben oder auch manchmal bei einzelnen Fällen, auch bei Herzpatienten. Also da gibt es ein paar Einschränkungen. Aber wir haben nicht das Problem, dass Sie dann zum Beispiel wirklich genügend nachtrinken müssen wie bei der Sauna. Also es ist eigentlich relativ unproblematisch. Und es ist zur Stresskompetenz, um Stresskompetenz zu erreichen, zeitlich weniger aufwendig wie zum Beispiel sportliche Betätigung.
Zeitlich weniger aufwendig, ja, da geben Sie mir gleich schon das nächste Stichwort. Wie viel Zeit muss ich denn jetzt am Morgen investieren, ja, um da so eine sinnvolle Wasseranwendung, die mich munter macht, auf die Beine zu stellen? Was beinhaltet das genau, Herr Dr. Segerhahn?
Ja, es ist also, ich würde es so sehen, also wenn Sie am Morgen munter werden wollen, dann geht es mit einem, Sie werden ja wahrscheinlich am Morgen im Normalfall in die Dusche steigen und dann machen Sie nach einer langen, warmen Periode eine kurze Kaltabfrischung hinterher. Die dauert nur also wenige Sekunden, also ungefähr 30 Sekunden würde man sagen für die Kälte und 1-2 Minuten für die Wärme. So ungefähr können Sie sich das vorstellen, wenn Sie einen kleinen Guss machen. Das würde also vollkommen genügen, diese Kurzabfrischung, also von wenigen Sekunden. Allerdings können Sie natürlich selbstverständlich nicht so einen Vollguss selber so gut hinkriegen, wie Sie es hier in einem Kursanatorium oder einer Klinik oder so wie es bei uns ist, bekommen, weil Sie können die Rückseite nicht so gut mit Kälte bedecken, wie Sie das bei uns machen können. Und Sie sollten, falls Sie es zu Hause weitermachen wollen, was ja viele bei uns lernen, ein Gießrohr vielleicht verwenden, sodass Sie einen Kältemantel und einen Wärmemantel komplett bekommen. Das ist wesentlich effektiver, wie wenn Sie eine Wechseldusche machen.
Das heißt, das wäre schon mal das Erste, was man sich wahrscheinlich relativ leicht machen kann, dass man anstelle des Duschkopfes
einfach ein Gießrohr aufschrauben. Man kann das ganz schnell wechseln, auch wenn Sie wieder Dusche haben wollen. Sowas kann man praktisch bei jedem Sanitätsfachhaus bekommen.
Gut, also damit wäre der Morgen, Einstieg in den Morgen schon relativ leicht. Aber wie komme ich jetzt durch den Tag, wenn dann immer wieder einen die Müdigkeit übermannt? Was kann man da tun?
Ja, da würde ich einfach das anders sehen. Also wir sollten uns nicht unbedingt unter Dauerstress setzen. Das wäre mal schon das Wichtigere. Wenn Sie jetzt einen Kaltguss oder sowas machen wollen, um frisch zu werden, dann ist das Einfachste. Sie machen ein kurzes kaltes Armbad oder Sie machen vielleicht ein Gesichtsguss. Im Gesicht haben Sie die meisten Kälterezeptoren. Also Sie haben die höchste Effektivität, um zum Beispiel frisch zu werden. Außerdem ist auch ein Schönheitsguss. Es hilft für die Schönheit. Das könnte man zum Beispiel, um schnell frisch zu werden. Mhm. Das können Sie ja vorstellen, wenn Sie plötzlich kaltes Wasser ins Gesicht bekommen, sind Sie wieder hellwach.
Das ist in der Tat richtig.
Gut, ja. Mhm.
Gut, soweit vielleicht mal, bleiben wir mal da damit beim Wasser. Wir können in der zweiten Hälfte auch noch auf weitere Fragen eingehen über die Wasseranwendungen. Ja,
sind sicher das Zentrale. Also jeder weiß ja auch, dass Kneipp als erstes Buch Meine Wasserkur veröffentlicht hat und da ist man auch dran hängen geblieben an dieser Idee, nicht mit dem Wasser. Es ist der Reiz, der thermische Reiz. Und es gibt ja ca. 120 verschiedene Kneipp-Anwendungen. Also die Mikrometerschraube der Physiotherapie ist es letzten Endes. Sie können also Güsse haben, Bäder, Waschungen, Wickelpackungen, Dämpfe, Wasser treten, Tau treten, Schnee treten. Einzelne Sachen davon können Sie zu Hause genauso gut machen wie bei uns, wie zum Beispiel das Tau treten oder das Wasser treten, Schnee treten oder auch zum Beispiel verschiedene Dämpfe und in Maßen auch die Güsse. Mhm. Und natürlich auch die Bäder.
Mhm. Gut, das sind wahrscheinlich damit mehr Aufwand jeweils verbunden, aber wahrscheinlich durchaus auch zu Hause praktizierbar.
Es geht ganz einfach. Wenn Sie sich mal vorstellen, der über 100-jährige Ernst Jünger, der hat also auch mal fleißig Kneipp gemacht, der ist am Morgen aus seinem warmen Bett ausgestiegen, ist dann in die eiskalte Badewanne und hat dort ein kurzes, kaltes Bad gemacht und hielt sich also bis ins hohe Alter, der hat mit bis zu 104 Jahre, hat er das praktiziert.
Mhm. Das ist also ein lebendiges Beispiel dafür, dass wirklich auch Kneipp
das ist wirklich,
frisch
hält. Ja, frisch hält, genau, ja.
Gut, kommen wir mal von den äußeren Anwendungen des Wassers zum menschlichen Innenleben. Sebastian Kneipp wird auch das zugesprochen, dass er gesagt hat, erst als ich die Seele mit einbezog, kam ich zum Erfolg. Und ich denke, das ist gerade heute etwas Wichtiges, dass auch wirklich Wert gelegt wird auf das Prinzip der Lebensordnung als seelischen Ausgleich, gerade weil wir heute im Berufsalltag, im Arbeitsleben sehr auf Leistung, auf Effizienz, auf Rationalität getrimmt werden, geradezu. Da bekommt die Seele vielleicht oft gar keine Nahrung mehr und da fehlt dann auch oft der Ausgleich zwischen Anspannung, zwischen Entspannung. Das ist so gar nicht mehr so vorgesehen. Jan, wie weit ist denn nun gerade du diese Achtsamkeit auf die eigene Lebensordnung heute besonders aktuell und wie wird sie auch so in der modernen Medizin berücksichtigt, Herr Dr. Silberhorn?
Ja, also die moderne Medizin berücksichtigt sehr viel psychotherapeutische Aspekte. Auch wir im Haus haben einen sehr guten, jungen, dynamischen Psychotherapeuten, der spezielles Achtsamkeitstraining anbietet, bei der meditative Elemente da eine Rolle spielen und bei der wir dann letzten Endes auf unsere innere Ordnung schauen. Kneipp hat ja letzten Endes zwischen äußerer und innerer Ordnung unterschieden. Also die äußere Ordnung wird man heute als Work-Life-Balance sehen. Wie ist ungefähr das Verhältnis zwischen Ruhe und Arbeit? Das wäre die rein äußere Ordnung. Und die innere Ordnung, die psychische Balance als Voraussetzung für die Gesundheit, für die Harmonie von Geist, Körper und Seele, die ist genauso wichtig. Das ist natürlich etwas, was in so einem christlichen Haus selbstverständlich eine ganz große Rolle spielt. Wir haben spezielle Meditationen, auch Abendmeditation in der Kirche. Wir haben ständig täglich einen Gottesdienst und wir haben einen Abendlob. Also unsere Oberschwester arbeitet sehr intensiv mit den Patienten im Sinne, dies für eine Verbesserung der inneren Ordnung. Ich darf vielleicht noch den Kneipp noch mal diesen Satz, den Sie da so schön zitiert haben, nochmal ausführen, weil das ja also mit Ihrem Sender sicher für Ihren Sender besonders interessant ist. Sage mir niemand, dass die Religion auf den Menschen keinen Einfluss habe. Denn wie viele waren hier, die nach langem Gebrauch der Wasserkur nicht besser dran waren? Erst als man den Zustand der Seele kannte und Ordnung da hineinbrachte, ging es auch mit den körperlichen Leiden besser. Also Kneipp war ein Seelsorger, der natürlich die Seele, die immaterielle Seele meinte. Und er hat sich sehr intensiv mit den Menschen natürlich als Seelsorger beschäftigt. Wir haben eine Menge Menschen hier, die jetzt nicht mehr so stark in der Glaubensrichtung festgelegt sind, sodass wir also natürlich auch andere Mittel verwenden, also zum Beispiel autogenes Training, Eutonie, wir bieten Atemgymnastik an, wir bieten zur Harmonisierung eben dieses Achtsamkeitstraining an und wir bieten natürlich auch entsprechende Vorträge, die eine geeignete Lebensführung anbahnen. Also das ist für uns ein ganz zentraler Punkt in so einer Kneippkur.
Das heißt also, die Wasseranwendung oder sagen wir, die reichen nicht allein aus, wenn wir jetzt da ein paar Säulen oder ein paar Wirkprinzipien der Kneipp-Lehre hernehmen, wenn wir nicht auch eben diese seelische Ordnung berücksichtigen.
Genau.
Ja. Sie sagen, dass es zum einen klein am christlichen Haus, christlich motiviert, ist das natürlich auch die Liturgie der Kirche, aber es gibt eben auch noch Techniken, wie Sie sagen, die Eutonie, autogenes Training, wo man wirklich auch auf der körperlichen Ebene ja den Menschen wirklich zur Entspannung bringen kann.
Ja,
genau. Dass auch wiederum das andere dann wirken kann.
Ja, das gehört einfach dazu. Wir müssen sowohl innere wie äußere Ordnung, wir müssen leiten, auch selbst für die Gleichbalance, also für die Ordnung was zu tun. Und dafür haben wir einige Angebote.
Ja. Jetzt haben Sie natürlich wunderbare Angebote in Bad Wörishofen, im Kneipp-Janum, in anderen möglichen Kneipp-Einrichtungen, die es nun da wirklich auch gehäuft gibt. Wenn wir jetzt wieder zurückblicken in den Alltag, wie können wir da zu einem seelischen Ausgleich finden, was ja auch heißt, wie kann ich dann gut mit mir ja im Alltag auch umgehen, wo kann ich mir denn kleine Entspannungspausen vielleicht auch einlegen, bewusst einlegen, sei es nun im Berufsalltag oder manchmal auch im nervenaufreibenden Erziehungsalltag mit Kindern, mit vielen kleineren Kindern oder auch als älterer Mensch mit körperlichen Einschränkungen.
Ja, wir können also einfach so verschiedene Lebensregeln beachten. Wir können einfach sagen, wir müssten einfach auch Nein, also man könnte so ein paar Regeln aufstellen. Man muss auch Nein sagen zu Überlastungen. Man muss diesen Wechsel zwischen Ruhe und Belastung einfach erzwingen. Wir müssen zum Beispiel durch einen kurzen Mittagsschlaf oder sowas, wenn Sie Kinder haben, werden Sie die wahrscheinlich ebenfalls, falls es noch geht, vielleicht zu einer kurzen Mittagspause ermuntern, wenn Sie das selber auch durchführen können. Es ist nicht immer einfach. Und wir können natürlich verschiedene Geistesübungen anbahnen, Gespräche bei Tisch schreiben, lesen, Hobbys. Wir können Aufgaben, auch im hohen Alter können wir Aufgaben, wo wir mehr Zeit haben, Aufgaben in Organisationen übernehmen. Eine der größten Herausforderungen dürfte ja für unsere Zeit sein, dass wir Selbsthilfe machen für Leute, die nicht mehr so gut können, also dass ältere Leute anderen älteren Leuten Unterstützung geben, dass die vorlesen, dass die ins Krankenhaus gehen. Wir können uns an entsprechenden Organisationen beteiligen. Also das sind ganz wichtige Dinge, mit denen wir arbeiten können. Also das, glaube ich, kommt da mit dazu. Und ich glaube, diese Lebensregeln, die man sich so einarbeiten kann, nicht, also Gesundheitspflege, Abhärtung, alles zusammen, gibt dann eine wunderbare Möglichkeit für den Alltag auch. Im Alltag mit den Kindern gibt es sicher ganz viele aufregende Dinge, so wenn ich das jetzt bei Ihnen mir so vorstelle, wie das bei Ihnen ist, dann haben Sie sicher eine Menge Bewegung, die Kinder in den Kindergarten zu bringen und all diese Dinge. Das kann zu einer Überarbeitung führen, aber da muss man einfach dann in solchen Fällen versuchen, die Arbeit zu verteilen oder sich Hilfe zu holen. Also ich glaube, diese Dinge also wären ganz wichtig. Einfach auch mal Nein sagen zu können bei einer Überlastung, damit wir nicht dann in eine Burnout-Falle geraten.
Und das ist ja etwas, was heute auch viele betrifft. Ja. Das heißt nämlich auch, wie Sie sagen, also diese Bremse, die muss ich bewusst selber reinbringen, die kommt nicht von alleine.
Also das kommt nicht von alleine und auch die Mütter, wenn sie genervt sind und so, helfen den Kindern nicht viel weiter, weil man muss diese Ruhe in die Kinder reinbringen. Wenn man sie selber nicht hat, kriegt man sie in die Kinder auch nicht rein.
Das ist wohl wahr.
Wichtig, ja.
Deshalb ist der Abstand und diese Distanz, die man sich vielleicht einmal holt, durch auch eine Auszeit.
Auszeit wichtig. Auch zum Beispiel mal bei einer Kur und auch, dass der Vater dann vielleicht dann die Kinder für die Zeit betreut. Es ist für alle wichtig.
Ja, So viel zum seelischen Ausgleich. Und natürlich, was bei Kneipp auch immer eine große Rolle gespielt hat, das ist die Bewegung. Denn Untätigkeit schwächt, Übung stärkt, aber Überlastung wiederum schadet auch, so weit wie der Sebastian Kneipp. Das heißt, auch hier ausgewogen und so, dass es eigentlich auch der Seele gut tut, denn dann kann es dem Körper eigentlich auch nicht schaden. Ja, und heute sitzen wir einfach viel. Wir haben viele sitzende Tätigkeiten, wir bewegen uns weniger, wir haben die vielen Bequemlichkeiten, auch Annehmlichkeiten in unserem Leben, dass das nicht mehr so selbstverständlich ist, Wege zu Fuß zurückzulegen mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Tja, wie kann ich denn nun auch eben Bewegungstherapie nach Kneipp für mich entdecken und in meinen Alltag integrieren, Herr Dr. Silberhorn?
Ja, der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg, nicht? Auch ein bekanntes Zitat. Also ich möchte sagen, wir können versuchen, das einzubauen. Ich denke, wenn wir uns mal vorstellen, dass die Condoleezza Rice täglich 40 Minuten, obwohl sie Außenministerin war, hartes körperliches Training gemacht hat, dann können wir schlecht sagen, dass wir gar keine Zeit haben für die Bewegung. Das muss ich, an der orientiere ich mich immer. Und ich versuche ein bisschen wenigstens da diesbezüglich rauszuholen, muss ich sagen, das ist sehr bewundernswert, was die Frau geleistet hat. Wie wir das machen können, ist vielleicht gar nicht so notwendig. Es gibt ja große Untersuchungen aus Amerika an Hochschulabsolventen, dass gar nicht so viel zusätzliche Bewegung notwendig ist. Eigentlich genügen zweimal in der Woche, besser als einmal, eine große Belastung, zweimal in der Woche eine mittelgroße, längere Fahrradtour oder von 1 bis 2 Stunden oder auch längere Fußmärsche oder täglich wenigstens 20 Minuten Bewegung, je nachdem, wie man es eben einbauen kann. Natürlich, selbstverständlich versucht man so viel wie möglich zu Fuß zu bewegen, also wenn man die Treppen steigt und so. Aber dabei werden Leute, die das unterschätzen viele Leute, die glauben, dass sie so viel Bewegung haben, weil sie dauernd Trip auf, Trip abgehen. Davon können sie zum Beispiel gewichtsmäßig gar nichts erzielen. Wenn sie, viele Leute leiden ja unter Übergewicht und bei denen ist es ganz wichtig, dass sie eine bestimmte, länger dauernde, mäßige Bewegung haben und zwar mindestens also über 20 Minuten und gleichzeitig weniger essen und dann können erst Fettreserven abgebaut werden. Vorher geht es nicht natürlich. Sportmedizin betont natürlich, dass für die kardiale Belastungsfähigkeit, also für die Herzbelastungsfähigkeit, schon ein intensiveres Training mit 120 bis 30 Schlägen pro Minute erforderlich wäre. Das ist aber gar nicht unbedingt für ein längeres Leben nach der Statistik unbedingt notwendig.
Das heißt, auch hier kommt man mit relativ einfachen Mitteln aus.
Absolut,
und wenn ich denke, also der Fußweg ist der beste Weg, der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg. Jetzt haben wir es wieder richtig.
Genau.
Dann heißt das ja wahrscheinlich auch, dass das die natürlichste Bewegung ist, die auch wiederum andere Dinge ins Lot bringt. Ne? Weil
genau, das ist ja ein Zeittänzergang. Wir müssen das merken alle Leute, die plötzlich Schwindelgefühle haben, wie schwierig das eigentlich ist, geradeaus zu gehen. Ne? Also es ist schon ein Fußmarsch von über 20 Minuten, wenn Sie das täglich schaffen, eine wunderbare Sache. Aber wann wollen Sie das einbauen? Das ist eines der großen Probleme. Also vielleicht vor dem Frühstück wäre es zum Beispiel was Gutes oder am Wochenende wenigstens. Da haben wir meistens noch Chancen. Und wenn Sie Kinder haben, ist es natürlich toll, die zu motivieren, dass die da mitmarschieren.
Da geht es noch, da hat man dann wiederum mehr Freiheiten, das vielleicht in den Alltag zu integrieren.
Ja.
Genau. Mhm. Gut, andernfalls könnte man sich überlegen, natürlich wahrscheinlich tut ja auch ein Umdenken Not, dass man vielleicht auch einige Wege eben nicht mit dem Auto zurücklegt, sondern so auch in den Alltag dann den Fußweg mal integriert und das somit einplant.
Das, wenn man einplanen kann, ist es wunderbar. Das ist wunderbar. Ja. Also aber jedenfalls beim Sport und bei der Bewegung kein zusätzlicher Stress, kein am Wochenende plötzlich mal, wenn man sonst nie was tut, dann 8 Stunden Fußmarsch oder bergauf wandern. Das ist für die meisten Leute ein zusätzlicher Stress, das bringt gar nicht so viel.
Also hier nicht übertreiben, auch keine Hochleistung, sondern das gemäßigte. Das ist ja eigentlich ganz sympathisch an Kneipp, muss ich sagen.
Ja,
dann kommen wir zum nächsten, nämlich zu der Ernährung, die natürlich auch immer eine wichtige Rolle spielt. Ja, viele Menschen verbinden damit vielleicht eine karge Kost, etwas, was nicht schmeckt. Nur das ist gesund, so heißt es ja auch oft. Oder dass man jetzt plötzlich alles ändern muss und nur noch rigide Diäten und Ernährungspläne einhalten muss. Aber so soll es eigentlich gar nicht sein. Wie kann man da so ein bisschen ein Umdenken im Sinne von Kneipp dazu kommen, das heißt von nährstoffarmer, von geschmacksloser Fertigkost letztendlich ja auch oder auch von derbe Hausmannskost zu ja, etwas Frischem, was Vollwertigem, was schmeckt, was auch in der Zubereitung Spaß macht?
Ja, es ist ganz schwierig, weil ganz viele Menschen heutzutage mittags nicht nach Hause kommen. Das ist die eine Problematik. Die andere Problematik ist, dass natürlich ein hoher Druck besteht, schnell was hinzuzaubern. Für die Kinder, das ist die nächste Problematik, wenn die Kinder kein Schulessen haben. Also da besteht schon ganz große Gefahr und es ist für viele einfach gar nicht mehr möglich, da wirklich zu kochen, wegen dem Zeitaufwand. Aber man kann trotzdem, also wenn man, sagen wir mal, das klug einteilt, wenigstens also Portionen Obst anbieten oder Gemüse. Das kann man relativ schnell blanchieren oder im Wok machen. Auf die Weise, man sagt ja, also bei der 7 Punkte für gesunde Ernährung, wäre also die 5 Portionen Obst, jeweils eine Handvoll Obst, eine Handvoll Gemüse, wichtig. Ja, würde fast 50% der Darmtumoren reduzieren. Dann empfiehlt man sicher unter Kneipp, also die Ernährung nach Kneipp, wie er sie empfohlen hat. Da waren also viele Vollkornprodukte dabei, auch Milchprodukte, ballaststoffreich, so dass man auch schneller satt wird dabei. Das Vermeiden von zu viel Fleisch, Wurst und Fett ist ganz logisch dabei. Und natürlich vor allem das Vermeiden von weißem Zucker, von zu viel Süße, von Limonaden, von zu viel Alkohol. Ich würde nicht sagen, nichts, weil ich würde sagen, wir müssen einfach flexibel auf die Dinge, die wir in der Kindheit erfahren haben, reagieren. Also wir müssen halt auch rechnen, dass das, was wir zu Hause erlernt haben, für uns später eine Herausforderung ist, dass wir es dann genauso haben wollen. Das ist eine große Problematik. Insofern kommt der elterlichen Haushalt eine große Bedeutung zu, wie gekocht wurde. Dann muss man natürlich reichlich trinken, viel würzen und nicht mit Salz. Also Salz ist kein Gewürz. Und man sollte vielleicht sagen, wir müssen uns bei 3 Mahlzeiten halten, keine Zwischenmahlzeiten, weil das nur das Übergewicht fördert. Also das wären die ganz wichtigen Dinge und dabei wäre vielleicht wichtig in der Kommunikation, in der Kommunität können ja viele Familien erst am Abend zusammenkommen und dort gemeinsam essen. Das ist natürlich genau der ungünstigste Zeitpunkt, wo wir viel essen sollten, wo wir auf keinen Fall viel essen sollten. Also es ist ganz, ganz schwierig für die Leute, weil sie mittags nicht mehr zu Hause zusammenkommen im Vergleich zur ländlichen Wirtschaft, wo alle früh, Mittag und Abend zusammen am Tisch gesessen sind, ist das natürlich viel schwieriger. Also die Kommunikation beim Essen halte ich auch für was ganz Wichtiges, nicht? Vielleicht auch das Beten vorher und so weiter. Und eine allgemeine Mäßigkeit ist was ganz Wichtiges. Nicht zu viel, und das ergibt sich ganz automatisch, wenn wir intensiv genießen, intensiv kauen, dann brauchen wir auch gar nicht so viel. Und ich teile das Essen immer ein in das Wunderbare, ist das Schönste, ist die Vorfreude und dann das wirkliche Genießen und das Nachspüren nach einer Nahrung und dann teile ich immer noch als 4. Punkt die Dankbarkeit dazu ein. Das sind die 4 wichtigen Abschnitte beim Essen. Also wenn man sich an das hält, dann kommt man mit der Ernährung einigermaßen hin.
Und das heißt, auch hier spielt wieder Geist und Seele eigentlich mit hinein, wie Sie sagen. Also auch die Dankbarkeit, das Genießen, das langsame, gute Kauen, das Wahrnehmen, das bewusste Wahrnehmen.
Das bewusste Wahrnehmen, was wir für Geschenke bekommen haben.
Ja. Und auch hier ist eigentlich nichts Besonderes jetzt zu berücksichtigen. Das deckt sich ja eigentlich so auch mit den Erkenntnissen der heutigen Medizin, oder?
Ja, absolut, absolut. Das ist nur vielleicht, wenn wir uns an den Franzosen ein bisschen mehr orientieren würden, dass wir nicht alles durcheinander essen, sondern jedes einzelne Teil, das wir essen, nacheinander essen würden, dann würden wir also viel weniger essen müssen.
Ja, nun, wie Sie sagen, natürlich die Lebensgewohnheiten heute, die machen es wirklich schwierig, dass man eben nicht am Abend dann die große Mahlzeit einnimmt.
Das ist ein großes Problem,
Ja, da muss natürlich jeder wahrscheinlich bei sich gucken, was kann ich da tun, wie kann ich das irgendwie hinkriegen. Ja. Ja, aber auch das soll ja bleiben, eine kleine Herausforderung für jeden Einzelnen, sich zu überlegen, wie kann ich den Kneipp in meinem Alltag integrieren. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung mit dem Thema Kneipp für den Alltag. Wir haben gesprochen mit Dr. Silberhorn, er ist leitender Oberarzt im Kneipp Janum in Bad Wörishofen. Und wir sind einfach einmal so die 5 Wirkprinzipien der modernen Kneippkur durchgegangen. Welche Bedeutung hat das Wasser, die Bewegung, die Pflanzen, die Ernährung und natürlich auch die Lebensführung für den einzelnen Menschen. Und das ist eigentlich mit Kneipp auch ganz gut im Alltag umzusetzen. Ich glaube, das haben wir heraushören können. Jetzt darf ich schon einen ersten Hörer begrüßen. Ich bin jetzt verbunden am Telefon mit Herrn Brunsch. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Sie, Gott.
Ja.
Ja.
Guten Morgen.
Ihr Anliegen.
Das ist Folgendes. Was mir zuerst durch den Kopf schoss, ist, Wasser ist für mich so kalt und natürlich ist es sicherlich so, dass es dermaßen aufrüttelt, dass der ganze Körper davon ergriffen wird und man ein wunderbares hohes Alter erreichen wird. Aber wie schaffe ich es, in diese Kälte zu überstehen?
Ja, das fragen ganz viele. Also wenn Sie noch nicht mal, also es ist so, wenn Sie mal eine Kneippkur gemacht haben, ist das was komplett anderes. Sie werden behandelt. Sie stehen da nackt wie ein kleines Kind und werden behandelt. Also mit den Güssen. Es arbeitet jemand an Ihnen. Es kommt was rüber vom Therapeuten zu Ihnen. Und da kriegen Sie Anweisungen, jetzt tief einatmen und all solche Dinge. Und wenn Sie das mal dann hier bei uns zum Beispiel oder woanders in einem anderen Kneippkurort gelernt haben, dann wird es Ihnen wahrscheinlich leichter fallen. Mir fällt es manchmal auch schwer, wenn ich mal ein paar Tage lang nicht Kneipp zu Hause bei mir gemacht habe, dann fällt es mir auch schwer. Und um das zu verhindern, mache ich einfach, und das empfehle ich auch ganz vielen Leuten, wenn Sie Angst davor haben, dann machen Sie einfach zuerst die Handwurzeln eiskalt, also zuerst die Wärme, das machen Sie ja sowieso immer beim Duschen. Und dann machen Sie einfach die Handwurzeln eiskalt und dann gehen Sie langsam erst über den Oberkörper. An den Beinen ist es eh nicht so schwierig, da kommen Sie von unten, von dem Fußrücken zur Fußsohle und oder vielmehr die Rückseite des Unterschenkels und dann langsam hoch. Das kann man locker aushalten. Aber wenn Sie plötzlich einen kalten Guss über den Brust oder über den Rücken kriegen, dann haben Sie natürlich berechtigterweise, wenn Sie es nicht gewohnt sind, irgendwo einen, sagen wir mal, ein bisschen Zurückhaltung. Und da tun Sie sich wesentlich leichter, wenn Sie zuerst die Handwurzeln kalt machen.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Ja, aber Sie sprechen mit Ihrer Frage wahrscheinlich vielen Menschen aus dem Herzen, die Überwindung macht und die Gewohnheit wahrscheinlich auch. Vielen Dank, Herr Brunsch, wenn damit Ihre Frage soweit einigermaßen einen Anfang genommen hat. Danke, ja, Wiederhören.
Wiederhören.
Und jetzt bin ich verbunden mit Frau Feldmann aus Bremen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Meine Frage, ich leide unter Wetterfühligkeit bis hin zu Migräne, wenn das Wetter sehr stark wechselt auf Wind oder Regen. Welche Wasseranwendungen würden Sie da empfehlen?
Also das muss man bei Wetterfühligkeit, muss man einfach das ausprobieren, was Ihnen da am besten hilft. Ich würde sagen, fangen Sie an, wenn Sie Kneipp noch nicht kennen, mit ganz einfachen Wechselgüssen im Beinbereich und schauen dann, dass Sie sich langsam hocharbeiten zum Wechselarmguss. Und vor allem, wenn Sie bei Wetterfühligkeit Kopfschmerzen haben, wären Sie da möglicherweise mit einem Wechseloberguss oder Gesichtsguss gut bedient. Also gut. Das würde ich mal versuchen.
Hm. Okay, herzlichen Dank.
Bitteschön.
Ja gut, dann Tschüss. Ihnen alles Gute.
Danke.
Auf Wiederhören. Ja. Ja, wenn keine weiteren Anfragen im Augenblick sind, dann sprechen wir doch noch mal weiter über die Pflanzenkunde. Denn alles, was wir brauchen, um gesund zu bleiben, das hat uns die Natur reichlich geschenkt. So wiederum Sebastian Kneipp. Ja, Pflanzenheilkunde nach Kneipp. Was heißt das eigentlich? Pflanzenheilkunde, die eben auf die Heilmittel aus der Natur setzt und eben auch nicht dann immer gleich mit chemischen Präparaten oder auch Keulen ankommt. Wird die Phytotherapie von der Schulmedizin heute eigentlich so richtig ernst genommen oder nicht manchmal auch etwas müde belächelt, weil sie vielleicht doch nicht so wirksam ist?
Ja, oder auch vom Gesetzgeber, weil das wird ja fast nicht mehr bezahlt, obwohl die Arzneimittel in der Hinsicht relativ günstig sind, was ich eigentlich auch nicht ganz verstehen kann. Es ist also so, Kneipp hat eigentlich nur mit 50 verschiedenen milden Heilkräutern aus der alpenländischen heimischen Umgebung gearbeitet, die also keine schwerwiegenden Nebenwirkungen haben. Und da hat er mit Tees gearbeitet, mit Pflanzensäften und auch mit ätherischen Ölen. Er hat von dem Pflanzenblut gesprochen. Das sei uns von Natur aus sehr zuträglich. Man muss sich einfach auch vorstellen, die erste Medizin möglicherweise war nicht, dass wir also Tees gemacht haben, sondern dass man Pflanzen eingeritzt hat und den Pflanzensaft gegessen oder getrunken hat. Und man kann sich vorstellen, warum müssen die Pflanzen Abwehrstoffe haben? Sie müssen sich gegen Viren, gegen Bakterien, gegen Pilze wehren. Also letzten Endes haben die Säfte der Pflanzen alle Abwehrstoffe, die wir auch brauchen. Und also deshalb ist der Begriff, den Kneipp damals genannt hat, Pflanzenblut, was ganz Interessantes, nicht? Und gerade wenn Sie zum Beispiel, Sie können den Tee verwenden, da müssen Sie einfach die Untertasse hinterher drauf tun, damit nicht 50% der ätherischen Öle wieder verdampfen. Da ist nicht so viel drin, wie wenn Sie ein ätherisches Öl, also eine nehmen, bei der also eine wesentlich höhere Konzentration an diesen Pflanzensubstanzen, die gegen Viren, gegen Bakterien und gegen sogar antitumorös sind, diese ganzen Substanzen. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das mal unterscheiden will. Also Sie können mit diesen Dingen arbeiten, mit Einreibungen, mit als Tee und natürlich auch als Saft. Also Presssäfte hat der Kneipp auch sehr geschätzt. Und die müssen Sie natürlich wahrscheinlich im Allgemeinen etwas verdünnen mit Wasser, Tee oder Fruchtsaft, weil sie relativ scharf schmecken im Vergleich zum Tee, was ja nur einen ganz kleinen Teil aus diesen Pflanzen rausholt.
Also der Tee nur als kleiner Abguss. Ja. Das Pflanzenblut, sagen Sie, ist aber erhalten in den ätherischen Ölen auch oder in den Pflanzensaft dann.
Ja, genau. Mhm. Das ist eine Wasserdampfdestillation, bei der also das wesentlich konzentrierter vorhanden ist.
Mhm. Gut. Ja, eine weitere Anfrage haben wir. Mit Franziska bin ich am Telefon verbunden. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich leide unter Bluthochdruck oder das metabolische Syndrom. Und was kann man da bei Kneipp machen? Und dann habe ich eine andere Frage. Ich habe von Anfang an nicht eingeschaltet gehabt. Sie haben, glaube ich, von was für ein Haus kommen Sie in Wörishofen? Und da könnte man ja, gibt es da auch Möglichkeiten, dass man sich da irgendwie behandeln lässt?
Ja, freilich. Ich bin jetzt speziell im Kneippianum, aber es gibt die Originalgründungen Sebastianeum und Mutter-Kind-Haus. Das ist die Nummer 1. Also Nummer 2, also metabolisches Syndrom und Bluthochdruck ist zwar sehr häufig vergesellschaftet, aber beim metabolischen Syndrom müssten Sie wahrscheinlich ein bisschen an Ihrem Gewicht arbeiten oder natürlich auch an Bewegung und so weiter. Sie werden wahrscheinlich eine Vorstufe von Zuckererkrankung haben.
Nein, das habe ich nicht.
Haben Sie noch nicht?
Nein, habe ich nicht.
Gut, dann haben Sie also nur erhöhte Blutfette.
Ja.
Wahrscheinlich und Harnsäure
und Blutdruck.
Da müssen Sie also einfach, können Sie natürlich mit Tees ganz gut arbeiten, um die Harnsäure rauszukriegen. Sehr viel trinken, sehr viel weniger Fleisch essen und all diese Dinge. Und möglicherweise eben das Übergewicht reduzieren. Dann können Sie da wieder ein bisschen besser hinkommen. Wobei natürlich erhöhte Blutfette nicht allein durch eine Diät zu bekämpfen sind. Manchmal muss man dazu auch Medikamente nehmen, wenn in der Familiengeschichte also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle oder sowas vorliegen. Ja, da muss man dann sehr intensiv arbeiten, sich überlegen, ob man dazu Medikamente braucht oder ob man nur mit einer vernünftigen Ernährung, was in den meisten Fällen gelingt, auch wieder hinkommen kann. Und natürlich die Bewegung.
Ja.
Ja, mit Bewegung kommen Sie am einzigsten wieder runter von Übergewicht und gleichzeitig einer vernünftigen Ernährung mit wenig Fett, mit wenig Zucker und so weiter.
Und Blutdruck, haben Sie da speziell was, wo sich der Blutdruck senkend auswirkt?
Ja, wenn man den Blutdruck senken will, gibt es schon Hilfsmittel. Es gibt ein paar Medikamente, die man dazu mit verwenden kann. Im Allgemeinen, wenn der Blutdruck schon ziemlich hoch ist, muss man wahrscheinlich trotzdem zu schulmedizinischen, in Anführungszeichen, Medikamenten greifen. Also Sie wissen ja, mit Mistel zum Beispiel kann man ein bisschen arbeiten, mit Rauwolfia, Alkaloiden, man kann arbeiten vielleicht auch noch mit anderen sedierenden Geschichten, mit, ja, also jedenfalls kriegen Sie den Bluthochdruck sehr häufig nicht so ganz in Griff mit rein natürlichen Mitteln. Sie können aber mit Kneipp arbeiten, Sie können mit Wechselküssen, mit ansteigenden Armbändern arbeiten, Sie können manchmal auch durch länger anhaltende Serien von Wechselgüssen sogar auch den Blutdruck senken, während bei niedrigem Blutdruck können Sie, was ja auch manche Leute als Problem haben, damit sogar den Blutdruck steigern. Es nivelliert einfach bei niedrigem Blutdruck in Richtung höherem Blutdruck und bei höherem Blutdruck in Richtung niedrigerem Blutdruck. Also das kann man versuchen, da würde ich dann aber das schon gerne messen zwischendurch. Ja. Ansteigendes Armband senkt im Allgemeinen den Blutdruck, weil dann alle Gefäße aufgehen und Sie werden dabei auch beruhigter. Das können Sie an jedem Waschbecken machen. Sie nehmen zunächst ein indifferentes Bad mit einem Arm, genügt sogar einen Arm reinzuhalten, ja, wo Sie weder Wärme noch Kälte spüren, das wäre so 32 Grad, und lassen immer warmes Wasser dazulaufen, bis es sich relativ warm bzw. heiß anfühlt. Dann werden wir bei 38 bis 40 Grad und da gehen normalerweise alle Blutgefäße auf und damit sinkt im Allgemeinen auch der Blutdruck. Das könnten Sie mindestens probieren. Aber wenn schon so ist, dass er ziemlich hoch ist, dann werden Sie wahrscheinlich nicht ganz um Medikamente rumkommen. Da möchte ich Sie jetzt nicht dazu beeinflussen, dass Sie jetzt nur noch Naturheilkunde machen.
Aber trotzdem sagen Sie, auch ein hoher Blutdruck, der schulmedizinisch oder mit Medikamenten behandelt werden muss, kann aber auch durch eine Umstellung der Lebensweise, also Ernährung, Bewegung,
absolut,
wieder gesenkt werden.
Absolut. Sie müssen bedenken, bei einem hohen Blutdruck ist es sehr häufig so, dass auch ein Schlafapnoe-Syndrom vergesellschaftet ist, also dass Sie nachts Atempausen machen oder halt bei, was man äußerlich hört, im Schnarchen. Wenn Sie also Atempausen machen, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie in einiger Zeit Bluthochdruck kriegen können, mindestens in 50% der Fälle. Und da wäre dann auch die Gewichtsreduktion, die Bekämpfung des metabolischen Syndroms mit eine wichtige Sache.
Ja gut, Frau Kröser, soweit dann mal zu dieser Frage und ich hoffe, dass Sie damit ein paar Tipps auch mit an die Hand bekommen haben. Und Sie können sich natürlich diese Sendung auch dann noch einmal in der Vollständigkeit anhören oder sich im Nachhinein dann herunterladen. Ja, Dankeschön, soweit mal. Was uns natürlich auch noch interessiert, ist die Frage, ist denn Kneipp, also wir haben ja schon über Kinder gesprochen, über Erziehungsalltag und so weiter, ist Kneipp auch für Kinder tauglich? Also in den Anwendungen, über die wir gesprochen haben, Herr Dr. Silberhorn?
Ja, bei Kindern haben wir noch nicht diese Probleme, wie wir sie haben. Aber bei Kindern geht schon der Bewegungsmangel los. Also man muss halt Kinder ganz früh schon einfach zur Bewegung anhalten. Aber wenn wir mal, man könnte schon bei den Neugeborenen anfangen. Man kann, hat man früher härtere Vorgehensweise empfohlen, also mit richtigen kalten Bädern. Das sieht man heute nicht mehr so. Wir machen heute keine wirkliche Abhärtung durch kaltes Wasser, sondern wir machen das wesentlich moderater, mit zum Beispiel einem Luftbad für eine halbe Stunde, mit Mütze, Socken und vielleicht auch Handschuhen zur Not. Nicht? Mhm. Oder Baden in warmem Wasser genügt vollkommen. Dann nicht zu oft, weil man dann schon wieder rückfetten muss mit Mandelblütenölbad oder Kamillenölbad. Also das wären so die Anfangszeiten. Und vielleicht sollten wir dann kommen langsam im Kleinkindalter, wo man also alles ableckt und so und auch sehr viel Dreck aus der Umgebung aufnimmt, gibt es das Problem, dass die Immunabwehr langsam sich entwickeln muss. Und da muss man sagen, da haben wir ja dann sehr häufig sehr viele fieberhafte kleine Erkältungen, also das ist klar. Und da ist ja allen schon bekannt, dass man da mit kalten Wickeln bei hohen Temperaturen, mit Brustwickeln eventuell arbeiten kann. Damit könnte man mit Kneipp so an oder vielleicht ein kurzes Kaltabgießen könnte man machen, zum Beispiel bei einer Sauna, nachdem man die Mutter ab dem die Mutter das Kind mit ab dem dritten Lebensjahr vielleicht mitnimmt in die Sauna. Das wäre auch eine Möglichkeit mit einer kurzen Kaltabgießung. Später dann im Kleinkindalter wäre natürlich wichtig, vielleicht barfuß laufen. Das machen die Kinder ganz gerne, nicht davon abhalten. Dann vielleicht luftiges Schuhwerk, nicht dauernd Stiefel tragen oder Turnschuhe, damit die Schweißbildung nicht so gefördert wird. Vermeidung von zu enger Kleidung an den Hosen, vor allem bei Jungs ist das ein Problem. Und also dann kommt im Kindergartenalter auch natürlich diese Freude am Spielen, an der Bewegung. Also den muss man den Kindern im Allgemeinen gar nicht so antrainieren, die machen das einfach. Wobei man eigentlich sagen muss, dass dickere, bewegungsärmere Kinder, die leicht zum Schwitzen neigen, auch manchmal mehr Schlafstörungen entwickeln als die Kinder, die sich sehr viel bewegen. Also da kann man schon ungefähr sehen, was später passieren kann, nämlich dass das Übergewicht also über längere Zeit als Problem eine Rolle spielt. Ganz viele Kinder ernähren sich komplett falsch, essen zu süß, zu fett, zu viele schnell, also Nahrungsmittel von berühmten Ketten, die sie alle kennen. Und damit werden die eher müde und können trotzdem nicht in Schlaf kommen. Mhm. Ja, also diese Dinge wären wichtig. Einschlafrituale mit den Kindern fördern. Also wichtig ist die soziale Bindung. Das sind wichtige Sachen. Vielleicht verschiedene Warmbäder, wenn die Kinder nicht schlafen. Das ist ja ein Dauerthema. Aber dann kann man bereits im Kindesalter, im Kindergarten mit kleinen Güssen arbeiten. Und da haben die Kinder einen riesigen Spaß dran, am Wasser treten, an kleinen Kniegüssen. Da macht man noch keine Vollgüsse. Also all solche Dinge kann man den Kindern ganz früh, können die eine Riesenfreude dran haben. Ich habe das ja auch gesehen, wenn wir Kinder mit an den Ammersee genommen haben, das Wasser konnte noch so kalt werden, die sind ganz blau geworden, die wollten nicht mehr da raus. Ne?
Tja, Wasser ist die Freude.
Wasser macht Freude, ja.
Aber bei uns läuft die Zeit davon und ich habe noch eine Hörerin noch nicht berücksichtigt, ganz kurz. Gut. Frau Gröser, darf ich Sie noch um Ihre Frage bitten?
Ich bin, eben haben Sie mich schon mal genannt, aber das war ich nicht.
Ja,
das aber ich habe profitiert von diesem Bluthochdruck. Ich nehme nämlich auch Hochdruckmittel, das Einzige, was ich brauche. Wir waren vor Jahren mal in Ihrer Klinik, Herr Dr. Silberhorn, und ich wollte eigentlich mal wissen, ob man so Hals über Kopf auch mal kommen kann. Sich anmelden und ja, wir haben damals eine Schnupperkur gemacht, nur eine Woche.
Ja, das kann man schon, aber
ich wollte dann doch.
Wir sind schon ziemlich besetzt immer, nicht?
Ja,
also Sie müssen schon ein bisschen vorher.
Muss ich anmelden, ne?
Anmelden, ohne das geht's nicht.
Mal gucken, wann es denn ginge, ne?
Ja, so muss man schon machen. Also einfach so kommen, dann werden Sie möglicherweise kein Zimmer haben.
Die zweite Frage, wird auch vom Arzt irgendwas verordnet, also was man durch die Kasse bekommen könnte? Oder ist das nur ganz privat und frei?
Also Sie könnten sowohl unsere Pauschalangebote, das gibt es in allen Häusern hier in Würreshofen, Pauschalangebote wahrnehmen. Und Sie können natürlich von Ihrem Hausarzt manche Rezepte mitnehmen. Und mit denen können wir auch arbeiten. Aber Sie müssen richtig aufgestellt sein. Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Massagen haben wollen und dann steht dann auf der Rezeptur drauf, zweimal pro Woche und Sie haben 6 Massagen und sind bloß eine Woche da, das kann natürlich nicht funktionieren.
Mhm. Okay, gut, dann kann man sich mal telefonisch erkundigen.
Genau.
Dankeschön.
Bitteschön.
Danke Ihnen recht herzlich. Und damit ja vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, die natürlich uns persönlich vielleicht auch interessiert, wie Sie es denn halten mit Elementen aus der Kneipptherapie in Ihrem Alltag. Kommen Sie denn dazu auch, Herr Dr. Silberhorn?
Ja, also ich bin in ein paar Punkten gut, in ein paar Punkten bin ich nicht so gut. Also was die innere Ordnung anbelangt, das funktioniert bei mir ganz gut. Ich mache alle meine Arbeit mit Liebe und Freude. Und ich schaue auch, dass ich bezüglich der äußeren Ordnung so einigermaßen hinkomme. Ich schaue, dass ich wenigstens mal 10, 20 Minuten in der Mittagspause raushole, um eine kurze Verschnaufpause zu bekommen, weil ich ja dann auch bis spätabends da bin. Also das gönne ich mir. Und die anderen Dinge, also Kneippanwendungen, mache ich immer wieder. Also ich mache, wie ich es Ihnen schon erwähnt habe, in der, wenn ich mich warm dusche, in jedem Fall einen kurzen kalten Abschluss. Und das bezüglich der Kneippanwendungen. Und früher bin ich also bis zum Winterschwimmen, habe ich alles gemacht. Ich komme zurzeit kaum zum Schwimmen im See, obwohl ich in so einer Gegend wohne. Also da, man hat also auch seine Handicaps. Bewegungsmäßig schaue ich nicht so sehr, dass ich Sport mache, sondern ich mache alle körperliche Bewegung, also wie zum Beispiel Mähen im Garten, alles mit der Sense, alles, was ich machen kann ohne Maschine, so in dieser Hinsicht. Das sind so ungefähr meine Dinge. Und ich esse gerne mit meiner Heilfastengruppe zusammen, so dass ich da diesbezüglich zweimal Kommunikation habe mit einer größeren Gruppe. Das ist eine wunderschöne, ja, Unterhaltung mit den Menschen dort. Es macht mir auch richtig Freude. Und leider komme ich dann natürlich entsprechend schlecht kommunikationsmäßig mit meiner Frau zum Essen. Also das sind so die Probleme, die ich da diesbezüglich habe. Alles kann man nicht wirklich managen. Und also bewegungsmäßig bleibt trotzdem für mich ein ziemlich großes Defizit. Das sollte ich wesentlich mehr machen. Also Sie sehen, man kriegt auch nicht alles hin. Und deshalb ist ja, habe ich Ihnen das mit der Condoleezza Rice erzählt.
Das große Vorbild, ganz genau. Genau. Ja. Und obwohl Sie natürlich an der Quelle sitzen und mit allem befasst sind, aber ja, als leitender Oberarzt im Kneippianum, da hat man natürlich auch noch andere Aufgaben zu tun.
Ich habe ein paar Aufgaben und ich kann ja auch nicht dann duschen oder so, das schaffe ich nicht. Verstehen Sie, dass ich an unsere Geräte gehe und dann noch dusche und dann wieder zu den Leuten, also das schaffe ich nicht, zeitlich.
Ja, aber dennoch denke ich, ist das doch ganz authentisch, was Sie uns hier heute vermittelt haben. Und ich hoffe, es ist auch so bei Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, angekommen, dass Sie auch etwas mit in den Alltag für sich nehmen können aus der modernen Kneippkur oder Kneipptherapie, so wie Kneipp das gesehen hat, mit den Elementen eben Wasser, Bewegung, Pflanzen, Ernährung und der Lebensführung. Ja, einfach immer die Balance in allem zu halten. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Herr Dr. Silberhorn, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben.
Gerne,
und dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Vielen Dank und Ihnen auch alles Gute weiterhin
in Ihrer Arbeit. Dankeschön, Frau Jutta Enger.
Schön. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Tschüss, wieder.
Ja, ein paar Angaben noch für Sie, wenn Sie vielleicht eben auch erst später dazu geschaltet haben, dann haben Sie dennoch natürlich die Möglichkeit, sich die Sendung noch einmal ganz anzuhören, wenn Sie einen Internetzugang haben unter www.hore.org. Auf der Homepage finden Sie da unter dem Podcast-Angebot, können Sie sich einfach die Sendung Ihrer Wahl dann nochmal zeitunabhängig herunterladen und nochmal anhören. Sie können natürlich auch einen Mitschnitt auf CD bestellen und den CD-Dienst, den erreichen Sie unter der 0700 75 25 75 20. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und fürs Anrufen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Mein Name ist Anjuta Engert. Machen Sie es gut.